Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Schweizer Radio DRS 2, am Mikrofon begrüßt Sie Hans-Jörg Schulz. Sommerwiederholungen heißt es in Kontext einmal pro Woche bis Ende August. Das heißt, wir stellen Ihnen noch einmal eine Kontextausgabe vor, die Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, besonders gut gefallen hat. Heute ist es eine Sendung vom 8. Juli des letzten Jahres über die Nikolaikirche in Leipzig. Diese Kirche ist mehr als 800 Jahre alt. Sie war einst ein Zentrum der Reformation und zum Ende des letzten Jahrhunderts ein Zentrum der Revolution gegen die DDR-Herrschaft. Vor bald 3 Jahrzehnten gab es in der Nikolaikirche erste Friedensgebete, die schließlich das Ende der Honecker-Herrschaft einleiteten. Erfunden und 25 Jahre lang durchgeführt hat diese Friedensgebete Pfarrer Christian Führer, der soeben pensioniert wurde. Noch heute wird jeden Montag zum politischen Gebet gerufen. Ich habe mich mit Pfarrer Führer unterhalten und mit ihm zusammen konnte ich in Augenschein nehmen, was in der Nikolaikirche bedeutet, eine Achse des Guten zu sein. Die Kirche St. Nikolai wurde im 12. Jahrhundert erbaut, führte im 16. Jahrhundert die Reformation ein und war im 18. Jahrhundert eine der beiden Hauptwirkungsstätten Johann Sebastian Bachs. Am Karfreitag des Jahres 1724 wurde Bachs Johannespassion in der Nikolaikirche uraufgeführt. Am Ende der Leidensgeschichte Christi ertönt der Choral: Herr Jesu Christ, erhöre mich, ich will dich preisen ewiglich. Seit September 1982 finden in der Nikolaikirche jeden Montag sogenannte Friedensgebete statt. Sie entstanden nicht zuletzt aus dem kirchlichen Engagement in Ost und West gegen beständige Aufrüstung und einen immer frostiger und damit gefährlicher werdenden Kalten Krieg. Die Institution der Friedensgebete etablierte sich am Nikolaikirchplatz in Leipzig und erreichte 1989 ihren Höhepunkt, als alle Welt auf die Friedensgebete schaute, weil von dort die Revolution gegen das DDR-Regime und seinen Staats- und Parteichef Erich Honecker ausging.
Alles in allem zeigt die Bilanz dieser 40 Jahre DDR. Durch die Arbeit des Volkes und für das Volk wurde Großes vollbracht. Auch künftig werden nicht geringe Anstrengungen notwendig sein. Neue Anforderungen verlangen neue Lösungen. Und wir werden auf jede Frage...
Eine Revolution ist uns Deutschen noch nie gelungen. Das war die erste mit dem Kerndatum 9. Oktober 1989. Eine Revolution, die aus den Kirchen herausgewachsen ist. Eine wunderbare Frucht jahrelanger Friedensgebete. Und ich muss sagen, diese Sache, dass aus dem Volk geboren eine solche Formulierung, keine Gewalt, die kürzeste Zusammenfassung der Bergpredigt, nicht von einem Theologen, von einem Pfarrer, von einem Bischof, Universitätsprofessor, gefunden, aus dem Volk geboren und vor allen Dingen konsequent praktiziert und umgesetzt. Bergpredigt 1:1 umgesetzt in politisches Handeln. Das ist eine ungeheure Tatsache, die wir so noch nie erlebt haben.
Gorbi, Gorbi, Gorbi. Ohne Gorbatschow keine Revolution in der DDR, ohne Gorbatschow kein Ende der DDR-Diktatur. Eine Revolution aus dem Volke ist es geworden, hat der damalige Pfarrer an der Nikolaikirche in Leipzig, Christian Führer, gesagt. Eine Revolution, die im Oktober 1989 von den Friedensgebeten in St. Nikolai ausging. Ein Wunder biblischen Ausmaßes hat sich für Pfarrer Führer damals abgespielt. Nach den Friedensgebeten vom 9. Oktober 1989 nahm das Ende der DDR seinen Lauf. Der Fall der Mauer am 9. November nahte.
Zunächst einmal muss man sagen, ohne diesen 9. Oktober hätte es keinen 9. November gegeben, denn die Folgen waren ganz klar. 9. Oktober, Demonstration von 70.000 Menschen hier. 6.000 haben wir in die Kirchen gekriegt, aber das war eine Zahl, 70.000, die nirgendwo unterzubringen war. Am 18. Oktober ist Honecker zurückgetreten. Am Ende Oktober das Politbüro zurückgetreten. Am 4. November hatten dann die Berliner ihren 9. Oktober, aber da war keine Gefahr mehr. Das war eine genehmigte Demonstration, wo keiner mehr befürchten musste, verhaftet zu werden. Und dann am 9. November, diesem ganz schlechten Datum in der deutschen Geschichte, dann Gatter hoch. Nach so viel Ghetto kann das ja eigentlich nur zum Chaos führen. Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Aber dieser Unterschied zunächst einmal, am 9. Oktober alles verboten zwischen Angst und Hoffnung. Die Angst, dass die chinesische Lösung passiert, wie am 4. Juni gleichen Jahres in Peking. Dunkle Bilder, heimlich gemacht, von unter erheblicher Gefahr von westlichen Journalisten, über die Grenze geschmuggelt. Am 9. November bunte Bilder, Leute, die Sektflaschen schwingen. Da konnte man alles fotografieren, an der Mauer rumpickern. Also das sind ja richtig schöne Bilder, nicht? Aber da war ja die Angst weg. Und die Angst, die wurde hier getragen um den Ring und bewältigt. Denn das ging schon eigentlich am 7. Oktober, dem letzten DDR-Feiertag, los. Da sind hier auf dem Platz Hunderte von Menschen zusammengeschlagen, verhaftet worden, in die zementierten Pferdeboxen der AKA-Ausstellung gebracht worden. Am Sonntag waren auffällig viel Ärzte im Gottesdienst und haben gesagt, dass sie Schlüsselbeinverletzungen, Brüche und Schulterblattverletzungen behandeln mussten. Die haben also von hinten auf die Leute draufgehauen. Sie mussten für den Montag Abteilungen freimachen für Schussverletzungen. Und am Freitag war ein großer Zeitungsartikel geschrieben, am Montag wird endgültig mit der Konterrevolution Schluss gemacht. Wenn es nicht anders geht, dann mit der Waffe in der Hand. Und so ging dieser Tag los. Schon kurz nach der Morgenandacht eine Fülle von Anrufen, die uns mit Informationen mich versorgten, mit ihre Ängste auch weitergaben. Aber ich war aufgrund dieser Anrufe auch sehr gut informiert über das, was an diesem Tag geplant war. Ich hatte eine Woche zuvor als Kirchenvorstandsvorsitzender alle Innenstadtgemeinden gebeten, am 9. Oktober gleichzeitig mit uns Friedensgebet zu halten, dass so viel wie möglich Menschen in die Kirchen hineinkommen und die Botschaft Jesu der Gewaltlosigkeit hören, dass sie sich nicht provozieren lassen, nicht die Polizisten als Feind empfinden. Und dann kam also dieser 9. Oktober heran, ein gespenstisches Szenario wie im Bürgerkrieg. Die Geschäfte mussten schließen, mittags die Schulen, keiner durfte in die Innenstadt, wurde enorm gewarnt überall davor. Man sah auch schon diese gepanzerten Fahrzeuge überall in der Stadt.
Und der Herr hat sich erbarmt. Trotz der martialischen Aufrüstung der DDR-Behörden rund um die Leipziger Nikolaikirche blieb die Demonstration der 70.000, die vom montäglichen Friedensgebet ausging, friedlich. Die gut 2.000 Plätze in der Nikolaikirche an diesem Abend des Friedensgebetes waren übrigens großenteils nicht von Demonstranten, sondern von DDR-Bonzen besetzt. Die hatten sich so frühzeitig in die Kirche begeben, dass andere keinen Platz mehr hatten. Pfarrer Führer nahm's gelassen, so nahmen halt erstmals in ihrem Leben auch SED-Mitglieder an einem Friedensgebet teil.
Am nächsten Tag haben sich einige Genossen bei mir bedankt für das Friedensgebet. Das müssen Sie mal vorstellen. Die waren in die Kirche geschickt worden. In der Kirche hetzt der Pfarrer die Leute zur Konterrevolution auf, dass sie Steine und Knüppel mitbringen sollen und sollen auf die Polizisten einschlagen. Und jetzt hatten sie gemerkt, wie ein Friedensgebet wirklich abläuft. Das ist völlig anders. Die Partei hat uns beschissen. Das stimmt alles nicht, was die uns erzählen. Und da sie es nicht überprüfen konnten bisher, war das der erste Moment. Und es war, ich empfinde das immer als eine besonders glückliche, wie soll man sagen, humorvolle Regie Gottes, ausgerechnet die Genossen in die Kirche reinzubringen. Wir hätten die nie erreicht, diese 600 Leute. Die mussten das einfach mal miterleben, dass sie von ihrem eingebläuten Gedanken wegkamen. So wurden die also kein Störfaktor, sondern wurden selbst ein Teil des Friedensfaktors in der Kirche. Das Friedensgebet ist in einer sehr ernsten Situation zwischen Angst und Hoffnung auch verlaufen. Und als wir dann raus wollten aus dem Friedensgebet, ich muss sagen raus wollten, denn wir kamen gar nicht auf den Platz. Ich machte die Tür auf und diesen Anblick werde ich nie vergessen. Schwarz von Menschen der Platz, Kerzen in der Hand. Und wissen Sie, wenn Sie im Oktober und draußen eine Kerze in der Hand haben, dann müssen Sie beide Hände verwenden, sonst geht die Kerze aus. Da können Sie nicht noch, wenn Sie eine Kerze haben, nicht noch einen Stein oder einen Knüppel in der Hand halten. Option Kerze heißt Option Gewaltlosigkeit. Und als sich der Zug dann langsam in Bewegung setzte zwischen Angst und Hoffnung, begann etwas ganz Enormes. Der erste aus dem ZK der SED, der gestorben ist, Sindermann, der hat uns einen schönen Satz hinterlassen. Der hatte gesagt, wir hatten alles geplant. Wir Deutschen sind ja ein gründliches Volk, bekannt dafür. Und bei der Armee wird sowieso nichts dem Zufall überlassen. Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Da hatten die Offiziere keinen Einsatzbefehl. Wusste man nicht, was man machen sollte. Und so ist tatsächlich der Zug herumgekommen, der Zug der 70.000. Um den Ring unangefochten, die Panzer haben sich zurückgezogen, die Uniformierten verschwanden. In der Stasi-runden Ecke hat man die Lichter gelöscht, die Soldaten reingezogen. Und diese große Menschenmenge, keine Gewalt, wir sind das Volk, ist tatsächlich wieder hier oben angekommen.
Sie haben damals diese Revolution von hier aus gemacht mit dem Ziel, zur Demokratie zu kommen, Demokratie zu erlangen. Sie haben neben der Demokratie auch den Kapitalismus bekommen. Das heißt, es hat sich sehr viel verändert, auch für Sie und auch nicht nur zum Guten. Wie haben Sie denn in den letzten Jahren leben gelernt mit diesem neuen Makel, den Sie auch immer wieder ankreiden?
Da möchte ich erst mal ganz plakativ sagen, kein System und keine Ordnung darf heilig gesprochen werden. Jedes System hat ihre systemimmanenten Schwächen und Fehler, die das System selber nicht bewältigen kann. Erst recht dieser Kapitalismus, der blanke Kapitalismus sowieso, aber auch die soziale Marktwirtschaft arbeitet nach kapitalistischen Prinzipien und insofern ist sie auch stark gefährdet, denn jetzt, nachdem der letzte Konkurrent eigentlich nun weggefallen ist, der Sozialismus, der ja nun wirtschaftlich gar nicht mithalten konnte, aber den Anspruch hatte und damit immer den Kapitalismus gekränkt. Also wir sind die menschliche Ordnung. Ihr produziert wie die Teufel, das kann ja nun jeder machen, aber ihr geht über Leichen. Und da hat man immer sich bemüht, nein, wir sind auch eine soziale Wirtschaft und unser Kapitalismus ist nicht mehr der Manchester-Kapitalismus des Anfangs und so weiter. Jetzt hat man nun die Maske fallen gelassen und ich muss sagen, der theoretische Materialismus, Atheismus der DDR, der war nun nicht so sehr attraktiv, der hat die Leute nicht hinterm Ofen vorgelockt. Mit dem konnte man eigentlich sich gut auseinandersetzen. Der praktische Materialismus, Atheismus, der jetzt herrscht, der ist wesentlich gefährlicher für uns und für die Menschen, denn der bietet ja sozusagen eine Religion an. Die Kaufhäuser und Banken sind die neuen Tempel dieser Religion. Kaufen, kaufen, kaufen. Der Mensch wird degradiert zum Konsumenten. Alles wird vom Geld regiert. Und da hat Jesus ja schon davor gewarnt und hat gesagt, ihr könnt nicht Gott und dem Geld gleichermaßen den ersten Platz geben. Also man kann nicht zwei Herren dienen. Und damit sich auseinanderzusetzen, ist für die Kirche eine gewaltige Herausforderung. Und darum ringen wir. Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Wir müssen uns einmengen, einmischen, einbringen in diese Gesellschaft. Deswegen habe ich statt eines Gesprächskreises Hoffnung für Ausreisewillige, den ich schon Ende 1989 nicht mehr brauchte, ab 1990 einen Gesprächskreis Hoffnung für Arbeitslose gegründet, eine kirchliche Erwerbsloseninitiative, diese Erfahrung zu nutzen und uns den Menschen jetzt zuzuwenden. Also wir sind eingetreten, erfolgreich für 3 Betriebe, die platt gemacht werden sollten. Wir haben uns eingesetzt für die friedlichen Bemühungen, Kriege zu vermeiden, also gegen den Irakkrieg, Golfkrieg und so weiter. Mit 18 Leuten haben wir zu Weihnachten 2002 angefangen. Dann waren wir 45.000 Menschen geworden. Alles gewaltlos.
Sie hatten ja früher, wie Sie gerade erzählt haben, bei den Montagsgebeten gegen das Regime der DDR das Gefühl, das wird sehr stark vom Volk getragen, das Volk hat auch mitgemacht, wir sind das Volk, war die Parole. Haben Sie denn jetzt das Gefühl, wenn es bei den Montagsgebeten zum Beispiel um wirtschaftliche Themen, Thema Arbeitslosigkeit oder die Reformen, Hartz-IV-Reform oder so geht, haben Sie das Gefühl, das wird genauso stark mitgetragen?
Die Friedensgebete zunächst mal in DDR-Zeiten von 1982 an waren montags nur von wenigen Leuten besucht. Das war eine kleine Sache. Die sind erst dann im Jahr 1989 so dazugekommen oder von 1988 an, als ich einen Gesprächskreis Hoffnung für Ausreisewillige gegründet hatte, einen Vortrag Leben und Bleiben in der DDR gehalten. Von da an waren viele Leute dabei. Das ist aber tatsächlich auch eine völlig andere Situation gewesen. Wir haben uns der Nöte der Menschen angenommen. Wir wollten nicht die DDR abschaffen oder eine Revolution machen. Das hat sich einen Schritt aus dem anderen ergeben. Wir wollten nur für die Menschen eintreten, die unter den Zuständen gelitten haben. Die Ausreisewilligen zum Beispiel. Die Leute, die vom System benachteiligt wurden. Dass ihre Kinder nicht auf die Oberschulen konnten und so weiter und so fort. Jetzt haben wir 3,5 Millionen Arbeitslose. Das ist noch viel mehr, als damals Ausreisewillige waren. Und es ist eine völlig andere Situation. Wir haben große Mühe, die Arbeitslosen für ihre Belange zum Beispiel in Gottesdienste oder Veranstaltungen oder gar Demonstrationen zu bringen. Da ist der furchtbare Effekt, dass sie sich der Arbeitslosigkeit schämen, auch wenn sie nichts dafür können, dass ihr Betrieb platt gemacht wurde und sie sind entlassen worden. Ist ja kein persönliches Verschulden von dem einzelnen Arbeiter. Aber es ist in Deutschland eine Schande, arbeitslos zu sein. Man möchte sich nicht zeigen damit. Das ist ein ganz großer Faktor. Wir können die Leute kaum mobilisieren. Selbst wenn wir uns für sie einsetzen, sind bei diesen Demonstrationen fast alles nur Leute dabei, die Arbeit haben. Und das ist also wirklich eine völlig andere Situation. Das wird nicht vom Volk getragen. Und das liegt natürlich daran, dass die Demokratie natürlich eine völlig andere freie Form ist, wo der Mensch beteiligt ist, wo er sich verwirklichen kann. Die Arbeitslosen können es schwer. Aber sie haben doch Anteil an einem Wohlstand, den es zuvor in der DDR so nicht gegeben hat. Und insofern muss man sagen, diese Zweidrittelgesellschaft, wo es 2 Drittel der Menschen sehr gut bis gut geht und von dem restlichen Drittel gibt es einen Großteil gerade so gut, natürlich nicht so gut wie denen, die Arbeit haben, aber sie leben immer noch völlig anders als Menschen in Polen oder in der Ukraine. Also abgesichert, weitgehend auch sozial. Und wir können sie nicht mobilisieren in dem Maße, wie das in DDR-Zeiten war.
Beten hat ja geholfen bei den Friedensgebeten. 89, wir haben die Geschichte vorhin gehört, 2006, als schließlich dann 2 Geiseln aus Leipzig freikamen im Irak. Haben Sie Hoffnung, dass es beim Thema Arbeitslosigkeit auch helfen wird, das Beten?
Ja, da müssen die Menschen kommen. Wir bieten das einmal an, wie jetzt am 1. Mai haben wir ein Friedensgebet gehalten zu dem Thema, wie viel Arbeit braucht der Mensch. Das ist kaum besser besucht geworden als ein ganz stinknormales Friedensgebet. Also die Massen kommen da einfach nicht. Und dann müssen wir nur für die Betroffenen, wenn jemand kommt und sich in einer ganz konkreten Not an uns wendet, wird das gemacht. Das hat zum Beispiel die israelische Botschaft gemacht. Die haben sich an uns gewendet wegen der 3 entführten Soldaten, deren Entführung im vorigen Jahr den Libanonkrieg ausgelöst haben. Seitdem beten wir dafür. Wir haben uns auch für die 2 deutschen Entführten eingesetzt. Palästinenser haben sich daraufhin an uns gewandt, ob wir auch für Palästinenser ein Friedensgebet machen. Haben wir auch gemacht. Eine irre Situation, dass wir ein Friedensgebet für Israelis gemacht haben, kein interreligiöser Gottesdienst, ein christliches Friedensgebet in der Nikolaikirche. Dass wir mit christlichen und muslimischen Palästinensern ein Friedensgebet in der Nikolaikirche vorbereitet und durchgeführt haben und dass wir das als Gebetsanliegen beides nebeneinander haben, als ständiges Gebet. Und dann kommen die jeweiligen Nöte dazu, die im Friedensgebet eine Gruppe vorträgt. Wir sind im Februar immer schon bis Weihnachten ausgebucht, jeden Montag. Und so wird das weitergemacht. Wenn die Arbeitslosigkeit als Größenordnung auf uns zukommt, dann werden wir uns auch ganz gezielt dafür im Gebet einsetzen. Und ich sage immer, wir beten nicht in die Luft oder an die Wand, sondern zum lebendigen Gott. Und das muss aber dann auch wirklich ein Gebet werden von den Betroffenen.
Die Nikolaikirche öffnet jeden Morgen um 10 ihre Pforten. Offen für alle ist das Motto und es ist auch dauernd was los dort. Also wenn man dort rein und raus geht, dann merkt man, wie viele Menschen kommen. Es ist auch ein Touristenmagnet geworden natürlich für Leipzig. Auf der anderen Seite sind in der Stadt Leipzig nur gerade mal 11-12% noch Protestanten, Lutheraner vor allem. Wie erklären Sie sich das? Die Kirche ist so interessant, da wollen die Leute hin, die wollen bei Gottesdiensten dabei sein, die wollen den Bach hier hören, alles Mögliche, aber in der Kirche mitmachen wollen sie nicht mehr.
Eine wichtige Frage, kurzer Rückblick. Im Kaiserreich gehörte es zum guten Ton, dass jeder der Kirche angehörte, musste man schon ein eigenartiger Vogel sein, wenn man das nicht war. Jede Familie einen zum Gottesdienst entsenden und dann sind die Menschen, die so reichhaltig in der Kirche waren, am 1. August 1914 mit einem Blümchen im Gewehrlauf in den Krieg marschiert, als wäre die Bibel ihnen ein völlig unbekanntes Buch, als hätten sie von Jesus noch nie was gehört. Das hat dann das kommunistische Reich übernommen bei uns. Die haben denselben Fehler gemacht. Alle waren in den Pionieren, alle dort, alle in zur Jugendweihe, alle zur Wahl, 99,96% Zustimmung. Alles Lüge, hohler Zauber. Und deswegen haben wir gelernt, dass es irgendwie ganz anders geht, dass diese Zahlen das reine Blendwerk sind. Und deswegen nenne ich das, was wir in der DDR erlebt haben, eine Reformation neuen Typus. Stellen Sie sich mal vor, 1953, am 17. Juni, als diese knüppelharten Auseinandersetzungen waren, die junge Gemeinden diffamiert wurden als CIA-gesteuerte Agentenzentralen, Studentenpfarrer verhaftet wurden, furchtbare Situationen, da hat sich die Kirche in dieser Zeit noch bemüht, bei diesem Staat um Religionsunterricht an den Schulen und Kirchensteuereinzug durch den Staat. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass Kirche existiert ohne diese staatlichen Krücken und Privilegien. Und da hat Gott über den atheistischen Staat eine Reformation ganz anders gemacht. Nicht von innen heraus hat es die Kirche nicht geschafft. Er hat von außen die Kirche durch den atheistischen Staat in die Zange genommen. Und da ist so ein richtiger Sturm durchgegangen durch den Weinberg des Herrn. Und da prasselten die Toten Äste und Früchte nur so runter, die Zahlen sanken rapide, dran und drin blieb nur, was mit Jesus verbunden war. Und das ist in jeder Zeit eine gleiche Zahl, ein Kern von Menschen, um deretwillen es die Kirche in allen Zeiten gibt. Und da kommen dann mal mehr dazu oder mal weniger. Wissen Sie, mir ist es lieber, die Leute gehören nicht der Kirche an und gehen in die Kirche, als dass sie der Kirche angehören und nicht in die Kirche gehen. Die Kirche steht offen für alle Leute, die ihrer bedürfen, in welcher Not auch immer, in welcher Freude auch immer. Die Türflügel der Nikolaikirche stehen demonstrativ offen, mitten in der Stadt. Und das ist wie die ausgebreiteten Arme von Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich bin für euch da, ich will euch erquicken und so kommen sie. Die Schwelle der Nikolaikirche ist für Rollstuhlfahrer und Atheisten gleichermaßen niedrig.
25 Jahre gibt es jetzt die Friedensgebete in der Nikolaikirche. Sie gehen damit in die Geschichte ein. Nutzt sich sowas auch ab oder ist es ein Instrument, dem Sie eine große Zukunft geben?
Das ist ein Instrument mit großer Zukunft. Das nützt sich nicht ab, weil die Friedensgebete zwar im Prinzip gleich geblieben sind, das heißt, wir wenden uns Menschen in konkreter Not zu. Also alle globalen und lokalen, alle gesellschaftlichen und persönlichen Nöte können artikuliert werden. Also wir tun unter geänderten gesellschaftlichen Bedingungen dasselbe wie in DDR-Zeiten. Und das Prinzip der Friedensgebete, das haben wir eigentlich, wenn Sie so wollen, eine Art Gebrauchsanweisung aus Römer 12. Da heißt es, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Lasst euch vom Geist entzünden. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Das ist unser Grundsatz, der nutzt sich nie ab.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.